Und dann beten wir noch einmal. Geliebter Vater, wir danken dir für deine Güte, für deine Freundlichkeit, für deinen Segen, den wir sehen dürfen, dass wir hier zusammen sein dürfen heute. Es ist Gnade, es ist deine Freundlichkeit und wir wollen dir dafür danken. Wir wollen dir auch dafür danken, dass dein Wort fest ist und dass es bleibt. Manches verändert sich vom Äußeren her, aber dein Wort, es bleibt treu, es bleibt fest, es bleibt zuverlässig, egal wie viel sich an den äußeren Umständen ändern mag. Und so wollen wir dich bitten, dass du dieses treue, dieses feste Wort benutzt, auch heute, um zu den Herzen zu reden und um dein Werk zu wirken, das dir wohlgefällt. Wir befehlen es dir an und bitten um deinen reichen Segen. Amen. Amen. Ja, Matthäus 10. Wer seine Bibel dabei hat, herzliche Einladung, die Bibelstelle wieder aufzuschlagen, wo wir stehen geblieben sind. Zuletzt waren wir in einer ganz anderen Stelle, im 2. Timotheusbrief, zur Auferstehung, Kapitel 1, Vers 10. Und jetzt wollen wir zurück, Matthäus 10, und dort lese ich ab Vers 32. Matthäus 10, Vers 32. Jeder nun, der sich vor den Menschen zu mir bekennen wird, zu dem werde auch ich mich bekennen, vor meinem Vater, der in den Himmeln ist. Wer aber mich vor den Menschen verleugnen wird, den werde auch ich verleugnen vor meinem Vater, der in den Himmeln ist. Meint nicht, dass ich gekommen sei, Frieden auf die Erde zu bringen. Ich bin nicht gekommen, Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Denn ich bin gekommen, den Menschen zu entzweien, mit seinem Vater und die Tochter mit ihrer Mutter und die Schwiegertochter mit ihrer Schwiegermutter. Und des Menschen Feinde werden seine eigenen Hausgenossen sein. Wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, ist meiner nicht würdig. Und wer nicht sein Kreuz, wer Sohn oder Tochter mehr liebt als mich, ist meiner nicht würdig. Und wer nicht sein Kreuz aufnimmt und mir nachfolgt, ist meiner nicht würdig. Wer sein Leben findet, wird es verlieren. Und wer sein Leben verliert, um meinetwillen, der wird es finden. Wir gehen mit großen Schritten, Matthäus 10, ans Ende. Wir nähern uns immer mehr dem Abschluss von dieser Rede, die Jesus hier gehalten hat, von dem, was er die Jünger gelehrt hat, als er sie hinausgesandt hat, das Wort zu predigen. Als er sie hinausgesandt hat, das Evangelium hinauszurufen, Menschen zur Bekehrung zu rufen. Und er hat sie darauf eingestellt, dass es nicht immer leicht sein wird, dass sie mit viel Widerstand, mit viel Hass, mit viel Anfeindung zu rechnen haben. Und wir haben zuletzt ein zweites Mal, nachdem es Jesus schon einmal angesprochen hatte in Vers 21, haben wir das letzte Mal gesehen, wie diese Feindschaft, wie dieser Hass, der den Jüngern entgegenschlägt, wie er hineingeht bis in die Familie, bis in die engsten, bis in die vertrautesten Beziehungen hineingeht, dieses Schwert, von dem Jesus geredet hat. Und das ist nicht einfach. Das ist nicht einfach. Und jetzt haben wir hier, ja, Jesus hat viel vorbereitet, sage ich mal, hat viel die Jünger innerlich darauf eingestellt und dann gibt es so zwei Nägel, würde ich vielleicht mal sagen, die Jesus in die Wand schlägt, wo er es richtig festmacht. Das war einmal in Vers 32 und Vers 33, wo er ganz klar gesagt hat, wir haben uns mit der Notwendigkeit des Bekennens, so habe ich das damals überschrieben, befasst, wo Jesus ganz klar sagt, wer sich bekennt zu mir, zu dem werde ich mich bekennen. Wer verleugnet, den werde ich verleugnen. Und jetzt schlägt er hier einen zweiten Nagel in die Wand in Vers 37, 38, 39. Und wir wollen uns heute mit Vers 37 vor allen Dingen befassen. Ich hatte ursprünglich vorgehabt, Vers 37, 38, 39 zu machen. Da habe ich gemerkt, nein, es wird zu viel werden. Wollen wir die Kinderstundenmitarbeiter nicht gleich am ersten Tag strapazieren und es ist alles neu. Deswegen dachte ich, wir beschränken es ein wenig auf den Vers 37. Und ich lese ihn noch einmal vor und dann wollen wir etwas genauer hinschauen. Hier sagt nämlich Jesus jetzt, wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, ist meiner nicht würdig. Und wer Sohn oder Tochter mehr liebt als mich, ist meiner nicht würdig. So, wir haben hier ein Stück weit einen Wandel vom Thema her. Wir haben hier in Vers 35, Vers 36, auch schon Vers 34, auch schon viele andere Verse davor, ging es um den Hass. Es ging darum, dass den Jüngern Hass entgegenschlagen würde. Jesus hat sich darauf vorbereitet. Jetzt haben wir das Gegenteil von Hass. Was ist das Gegenteil? Liebe. Und wenn wir uns mit dem Thema der Liebe auseinandersetzen, ich weiß nicht, wie geht es euch? Ist es bei euch so, wenn ihr euch mit dem Thema der Liebe befasst, dass ihr so das innerliche Gefühl habt, dass ihr so viel Liebe in euch tragt, dass ihr gar nicht wisst, wohin damit? Geht es euch so? Nicht unbedingt, gell? Meistens haben wir eher den Eindruck, oder wenn wir die Schrift lesen, wenn wir das Leben von Jesus betrachten, dann haben wir manchmal vielleicht so eher den Eindruck, dass wir zu wenig oder, also sagen wir vielleicht nicht keine, aber zu wenig Liebe haben, oder? Geht es euch so, dass ihr immer wieder denkt, ich habe zu wenig Liebe? Wir haben einen interessanten Fall jetzt aber hier vorliegen, wo wir nämlich tatsächlich die Situation haben, dass da zu viel Liebe da ist. Habt ihr es gemerkt, oder? Es geht hier um Liebe und die aber ein Problem darstellt. Wie ist das möglich? Wie geht das? Wie können wir zu viel Liebe haben? Das scheint uns völlig ausgeschlossen zu sein, oder? Es scheint uns ganz unmöglich zu sein. Kann man zu viel Liebe haben? Das ist eine spannende Frage, finde ich. Und die Antwort lautet offensichtlich, wenn wir diesen Text betrachten, ja, es ist möglich. Es ist offensichtlich möglich. In welchem Fall? In dem Fall, wenn eine Konkurrenzsituation entsteht, wie es hier der Fall ist. Es steht eine Konkurrenz zwischen zwei Parteien. Wir haben hier auf der einen Seite sehr unterschiedliche Personen, um die es auch schon zum Teil vorher ging. Wie schon in Vers 35 hat Jesus vom Vater geredet, vom Sohn, von Tochter und Mutter, von Schwiegertochter, Schwiegermutter. Ganz unterschiedliche Beziehungen. Aber was haben sie alles gemeinsam, diese Beziehungen? Sind das so ganz beliebige, rausgesucht aus dem Leben? Ich meine, wie viele Beziehungen habt ihr in eurem Leben? Könnt ihr sie zählen? Das ist fast unzählbar, ne? Das ist unüberschaubar. Was für eine Art von Beziehung greift Jesus sich hier heraus? Es sind die engsten, es sind die natürlicherweise die vertrautesten, die nächsten. Die, wo die Bindung nicht in jedem Fall, aber zumindest natürlicherweise am stärksten ist. Und diese stellt Jesus auf die eine Seite. Und auf der anderen Seite steht er selbst, Christus. Und immer wieder haben wir eben die Situation, dass es Konflikte gibt. Dass verschiedene Parteien unsere Gunst haben möchten. Ihr kennt es zum Beispiel, wenn ihr wählen geht, oder? Bei uns in Ditzingen steht wieder Wahl an. Ja? Da versuchen einzelne Personen möglichst viel Gunst und möglichst viel Zustimmung zu bekommen. Und für einen oder anderen entscheidet ihr euch, vielleicht auch für keinen, aber wir gehen mal davon aus, dass ihr entscheidet euch für eine Person. Und was bedeutet das dann in dem Fall, zumindest jetzt auch bei der Wahl, was bedeutet das dann für den anderen? Nun, dass er eure Stimme nicht bekommt. Das wäre ja schön, gell? Dann könnten wir alle unsere Stimme geben, dann sind alle zufrieden. Hätten wir 20 Stimmen, dann können wir jeden Einzelnen zufriedenstellen. Das ist die Frage, ob danach wirklich alle zufrieden wären. Wahrscheinlich trotzdem nicht. Aber es gibt Situationen im Leben, und das ist eben auch mit Christus so, wo eine Konkurrenz sich zuspitzt. Wenn alle Beteiligten aus der Familie oder aus dem Freundeskreis, wir können das ein bisschen ausdehnen hier, wir müssen das nicht nur auf die Familie, Vater und Mutter und Sohn und Tochter beschränken, sondern wir können es ausdehnen auf Freunde, auf Arbeitskollegen, auf wen auch immer, Leute, die uns in irgendeiner Form nahestehen und wichtig sind. Und immer wieder kommt es zu dieser Konkurrenzsituation, wo die einen gerne unsere Aufmerksamkeit, unsere Liebe, unsere Gunst haben möchten und die anderen aber auch. Und wenn insbesondere da zwischen denen, die um unsere Gunst werben, wenn da kein Friede da ist, keine Harmonie da ist, dann wird es schwierig. Wenn ich mit Familie Meier befreundet sein will und mit Familie Müller befreundet sein will, aber Familie Meier Familie Müller hasst und umgekehrt, dann wird es schwierig. Versteht ihr, wenn die sowieso gute Freunde sind, dann können wir zu dritt gute Gemeinschaft pflegen. Familien, wo alle gläubig sind und alle dem Herrn nachfolgen, da kommt dieser Konflikt nicht zum Tragen. Aber da, wo ein Hass zwischen diesen Parteien besteht, entsteht diese Konkurrenzsituation. Jesus geht gar nicht groß darauf ein, was passiert, wenn wir uns in so einer Konkurrenzsituation für ihn entscheiden. Das ist in diesem Text erstmal außen vor. Er legt den Fokus jetzt darauf, dass wir oder dass irgendein Mensch hier eine Entscheidung trifft und sagt, Christus, das ist hier der Punkt, es geht nicht darum, dass diese Person keine Liebe für Christus hätte. In irgendeiner Form ist irgendwas da, was diese Person an Christus attraktiv findet, irgendetwas, was sie anzieht an Christus, aber es ist begrenzt, es ist abgesteckt, dieser Platz. Und wenn es zu dieser Konkurrenzsituation kommt, entscheiden sie sich für die andere Seite. Entscheiden sie sich dafür, ihre vorrangige, ihre erste Liebe jemandem anders zu geben. Diesen nahestehenden Menschen, Freunden, die ihnen wert sind, Arbeitskollegen, wen auch immer, Nachbarn. Sie sagen, Jesus, ich schätze dich, aber den ersten Platz hast du nicht. Und Jesus sagt etwas ganz Klares darüber, wie er das einschätzt und wie er gibt von sich aus eine Bewertung für diese Situation. Er sagt hier, wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, und das ist eben das Wort, das diese Konkurrenz ausdrückt, wer sie mehr liebt als mich, und was kommt jetzt? Ist meiner nicht würdig. Ist meiner nicht würdig. Und das ist ein wichtiger Ausspruch hier, es ist ein wichtiger Teilsatz. Wenn ihr den Text ein bisschen weiter lest, werdet ihr noch öfter darauf stoßen. Habt ihr es gemerkt, als wir es gelesen haben? Es ist ganz interessant bei Matthäus, wie oft hier solche Wiederholungen vorkommen. 1, 2, 3. Hier in unserem Text haben wir dasselbe schon wieder. Wir haben in Vers 37 zweimal, ist meiner nicht würdig. Und am Ende von Vers 38 noch einmal, ist meiner nicht würdig. Jetzt ist wieder dieser Punkt,
wo ich gerne in eure Herzen ein bisschen stöbern würde. Und gucken würde, wie das bei euch ankommt. Der ist meiner nicht würdig. Lasst uns zuerst mal einfach nur ganz nüchtern versuchen zu verstehen, was das bedeutet. Was heißt das, ist meiner nicht würdig? Das klingt so, ich weiß nicht, sprecht ihr so mit euren Freunden oder mit jemand anders vielleicht, mit deinem Nachbarn? Sagst du das so zu deinem Nachbarn? Du bist meiner nicht würdig. Ist relativ ungewöhnlich, ist nicht vertraut, so eine Art und Weise sich auszudrücken. Deswegen müssen wir es erklären. Was heißt das? Was drückt Jesus damit aus? Dieses gleiche Wort, wir hatten es schon in Vers 10 und Vers 11 und in den weiteren Versen, da ging es schon darum, die Jünger sollten forschen, wer würdig ist. Vielleicht erinnert ihr euch daran. Oder Jesus hat gesagt, der Arbeiter ist seiner Nahrung würdig oder wert, ist das gleiche Wort. Und jetzt kommt hier erneut dieses Wort der Würdigkeit. Und es meint ganz einfach, ich erinnere euch, wer dabei gewesen ist, wer nicht dabei gewesen ist, der hört es jetzt zum ersten Mal, ist egal. Es meint zwei Dinge, die einander gegenüberstehen. Und wenn sie einander wert oder würdig sind, dann entsprechen sie sich in irgendeiner Form. Sie passen in irgendeiner Form zusammen. Sie sind kompatibel, um Fremdwort zu verwenden, mit dem Lohn und mit dem Arbeiter. Damals haben wir es gesehen. Ein Arbeiter entspricht, die Arbeit, die Leistung, die er bringt, die entspricht einem guten Lohn. Dann ist es richtig. Wenn er einen schlechten Lohn bekommen würde, wäre das falsch. Dann wäre das unwürdig. Wenn er einen zu hohen Lohn bekommen würde, dann wäre er dieses Lohnes auch nicht wert, wäre dieses Lohnes nicht würdig. Das heißt, es sind zwei Dinge, die einander entsprechen, die angemessen sind, die kompatibel zueinander sind. Und jetzt sagt Christus von seiner Seite aus über jemanden, der Vater, Mutter, Freund, Freundin, Eltern, Großeltern, wem auch immer, den Vorzug ihm gegenüber gibt, sagt er, der passt nicht zu mir. Der ist mit mir nicht kompatibel. Wow, das ist schon stark, oder? Das ist schon eine Pille, die man schlucken muss erstmal, oder? Ist es nicht irgendwie, kommt es uns nicht irgendwie überzogen vor? Hat Jesus vielleicht nicht ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen? Lasst uns genau darüber nachdenken. Wisst ihr, ich habe vorher schon gesagt, es gibt ganz, ganz viele Leute in unserem Alltag, in unserem Leben, die in irgendeiner Form um unsere Gunst bemüht sind. Fallen euch da welche ein, die in irgendeiner Form eure Zustimmung wollen, die in irgendeiner Form eure Aufmerksamkeit wollen, wie man es auch ausdrücken will? Viele. Wir haben gerade die Politiker erwähnt. Was wollen sie von euch? Dass ihr eure Stimme denen gebt. Und sie sind davon abhängig, oder? Brutal abhängig. Und weil da so eine starke Abhängigkeit da ist, haben wir eben ganz, ganz oft, dass diese Politiker was tun. Dass sie nicht sagen, was sie eigentlich denken, sondern dass sie sagen, was die Leute hören wollen. Was ein Großteil hören will. Warum? Weil man gewählt werden muss. Andere Kategorie. Wir nehmen die Werbung. Wollen die was von euch? Oh ja. Sind die ein bisschen abhängig von eurer Gunst? Oh ja. Wenn du hier ein Shampoo hast und hier das andere, dann will jede Firma, dass du dich für ihres entscheidest. Und sie treiben einen Haufen Aufwand, um diese Gunst, um diese Zustimmung zu bekommen. Wir könnten noch viele, viele andere Bereiche anschauen. Unternehmer wollen gute Mitarbeiter haben und sind auf eine Zustimmung angewiesen, dass jemand, ein guter Mitarbeiter, sagt, ja, ich stelle mich in deinen Dienst. Wir können verschiedenste andere Bereiche angucken, Vereine, die versuchen, für ihre Ziele zu werben, die versuchen, etwas aufzubauen, ganze Bewegungen, die versuchen, die Welt zu verändern. Was brauchen sie alle? Sie brauchen in irgendeiner Form dein Ja, deine Zustimmung. Okay? Aber wisst ihr, hier ist der Unterschied. Jesus ist nicht abhängig von deiner oder von meiner Gunst. Dass wir sagen, okay, na gut, Jesus. Ich gebe dir meine Zustimmung, ich helfe dir. Und wir haben manchmal so ein bisschen das, dass wir hier so denken, wenn wir das hier so lesen, okay, Jesus bekommt nicht die, ja, da wollte ich noch ein bisschen noch mal näher einhaken. Schaut mal, das ist nämlich der, da wird dieser Unterschied deutlich. Diese Politiker oder diese Werbung oder was auch immer, wenn du ihnen das gibst, was sie von dir wollen, dann lassen sie dich danach in Ruhe, oder? Oder kommt der Bürgermeister, den du gewählt hast, zu dir nach Hause und sagt, so, du hast mich ja gewählt, also will ich jetzt das und will ich jetzt das von dir und jenes? Nee, oder? Der lässt dich dann für 4 oder 5 Jahre oder wie viel auch immer, sie sind dann in Ruhe, ne? Und danach braucht er wieder eure Stimme. Aber zwischendrin will er dann nichts mehr von euch. Wenn ihr das Produkt gekauft habt von dieser Firma, was ist danach? Sie lassen euch danach in Ruhe. Das heißt, keiner von diesen könnte je so einen Anspruch erheben und erstellen und zu sagen, wenn du irgendjemand anders in deinem Leben mehr liebst als mich, bist du meiner nicht würdig. Kein Politiker, kein Händler könnte das jemals stellen, so einen Anspruch. Völlig ausgeschlossen. Sie wollen nur ein kleines Ja in einem Teilbereich. Und das ist der Unterschied. Jesus nicht. Jesus ist nicht von uns als Menschen abhängig. Ich musste ein bisschen nachdenken und habe überlegt, an welchem Punkt war in dem Leben von Jesus seine scheinbar größte Abhängigkeit von einem anderen Menschen. Können wir jetzt Quiz machen? Ich will euch aber jetzt hier nicht übermäßig fordern, sondern will es euch zeigen, will ich euch damit hineingehen. Ganz am Ende vom Leben von Jesus. Kommen wir jetzt von der Auferstehung her, kurz vorher. Da hatte er ein Gespräch, könnt ihr euch daran erinnern? Mit Pilatus, genau. Und dieser Pilatus, der hatte ganz schön Macht, oder? Der hatte ja einiges zu entscheiden. Und er hat sich auch einiges auf diese Macht eingebildet. Ich nehme euch da ein bisschen mit hinein in Johannes 19. Da heißt es ab Vers 8, als nun Pilatus dieses Wort hörte, was die Juden davor zu ihm geredet hatten, fürchtete er sich noch mehr. Und er ging wieder hinein in das Prätorium und spricht zu Jesus, woher bist du? Jetzt hört genau zu. Jesus aber gab ihm keine Antwort. Wie würdet ihr das finden, wenn ihr an der Macht seid und ihr befragt einen, der scheinbar total von euch abhängig ist und er gibt keine Antwort? Und Pilatus hält es ein bisschen für nötig, hier Jesus zu erinnern. In Vers 10 heißt es, da spricht Pilatus zu ihm, redest du nicht mit mir? Weißt du nicht, dass ich Macht habe, dich loszugeben und Macht habe, dich zu kreuzigen? Könnte man denken, Jesus, hast du vergessen, wer Pilatus ist? Hast du vergessen, dass er die Macht hat, dich zu kreuzigen oder dich loszugeben? Jetzt guck, dass du die Gunst von diesem Pilatus gewinnst. Schau, dass du ihn umstimmen kannst. Aber was sagt Jesus?
Jesus antwortet, du hättest keinerlei Macht über mich, wenn sie dir nicht von oben gegeben wäre. Pilatus, glaub nicht, dass du die Macht hast. Die ist dir verliehen, von oben, von meinem Vater. Jesus lässt sich hier in keiner Form binden, selbst in dieser Situation, wo du denkst, er hat die größte Abhängigkeit von der Zustimmung eines Menschen. Jesus nicht. Er ist unabhängig. Er ist total unabhängig. Und das ist das Interessante bei Jesus. Jesus hat als vollkommener Mensch in der hundertprozentigen Abhängigkeit von Gott gelebt und war dabei gleichzeitig als vollkommener Gott zu 0% von irgendeinem Menschen oder von irgendeiner Volksmenge abhängig. Habt ihr das mal gelesen? Wie Jesus an verschiedensten Gelegenheiten, als das die beste Möglichkeit war, die Macht über das Volk zu bekommen, eine Herrschaft aufzubauen, das Volk für sich zu gewinnen, dass er sich zurückgezogen hat? Jesus braucht es nicht. Jesus braucht uns nicht, um zu seinem Ziel zu kommen. Im Gegenteil, wir sind abhängig von seiner Gunst. Ist uns das bewusst? Wir sind abhängig von seiner Gunst. Und deswegen, wenn wir uns hier über Nachfolge unterhalten, wenn wir uns jetzt darüber unterhalten, dass es darum geht, Jesus hinterherzugehen, ihm nachzufolgen, dann geht es nicht so sehr darum, dass wir Christus damit einen Gefallen tun würden. Ja gut, Jesus, jetzt hast du mich so lange überredet, jetzt tue ich dir halt mal den Gefallen und folge dir nach. Aber zu meinen Bedingungen. Erstens, zweitens, drittens. Füg dich bitte in mein System hinein. Du hast deinen festen Platz hier, rechts. Nein, es ist ein Privileg, Jesus nachzufolgen. Es ist ein Privileg. Es gibt sehr berühmte und große Universitäten auf dieser Erde. Kennt ihr welche davon? Dürft mal rausrufen. Heute ist alles ein bisschen anders. Welche so super Elite-Universitäten gibt es auf der Welt? Los, habe ich ernst gemeint. Ha? Harvard. Ja, sehr, sehr bekannt. Ne? Gibt es noch andere, Cambridge, Oxford, wie sie alle heißen. Was müsste die Harvard-Universität machen, damit du bereit wärst, dich dort einschreiben zu lassen? Also ich habe mal nachgeschaut, wie viel Prozent von den Bewerbern ungefähr dort genommen werden. Das sind 4-5%. Das heißt, wenn ich mich nicht täusche, so jeder 20. Von denen, die sich bewerben, okay? Wenn sich da noch wesentlich mehr bewerben würden, so wie ich zum Beispiel, dann würde die noch weit in die Höhe schnellen, diese Zahl. Oder beziehungsweise in, ja, nach unten gehen, die Prozentzahl. Das heißt, wenn du an der Harvard-Universität studieren möchtest, dann ist das ein extremes Privileg. Dann ist es ein extremes Privileg, wo du nicht sagen kannst, ja, das geht aber nur zu meinen Bedingungen. Nein. Das Gleiche ist hier mit der Nachfolge von Jesus. Und die Frage, die spannende Frage ist jetzt, wer ist würdig, Jesus nachzufolgen? Jetzt mal ein bisschen von dem Text losgelöst, wenn wir nachdenken, was würdet ihr sagen, wer ist würdig, Jesus nachzufolgen? Ich gebe euch ein bisschen einen Einblick. Es ist zwar ein bisschen anderer Kontext, aber zu 100% auch darauf anzuwenden. Psalm 15. Da haben wir folgenden Text, ein kurzer Psalm,
wo es heißt, Herr, wer darf in deinem Zelt weilen?
Die Jünger haben Jesus begleitet, Tag und Nacht.
Wer darf wohnen auf deinem heiligen Berg? Wer darf in deiner Gemeinschaft sein?
Hört zu, es wird verkündigt.
Der rechtschaffen wandelt und Gerechtigkeit übt und Wahrheit redet in seinem Herzen, nicht verleumdet mit seiner Zunge, kein Übel tut seinem Gefährten, keine Schmähung bringt auf seinen Nächsten, indessen der Verworfene verachtet ist, der aber die ehrt, die den Herrn fürchten. Der hat er zum Schaden geschworen, es nicht ändert, der sein Geld nicht auf Zins gibt, kein Bestechungsgeschenk nimmt gegen den Unschuldigen. Wer solches tut, wird nicht wanken in Ewigkeit. So mal anhand von dem, was wir hier gelesen haben. Wir könnten andere Stellen mit hinzunehmen. Wer ist würdig, dem Herrn nachzufolgen?
Niemand. Niemand. Das ist keiner, der Gutes tut. Das heißt, im Umkehrschluss, es ist zu 100% Gnade. Zu 100% Gnade, Jesus nachfolgen zu dürfen.
Christus ruft uns aus Gnade in die beste Schule, in den auserlesensten Kreis hinein. Und verstärkt wird es ja noch dadurch, wenn wir uns dieser Wahrheit bewusst werden, dass nicht etwa wir zu Christus gekommen wären und so toll uns verhalten und beworben hätten, dass er sich für uns entschieden hätte, sondern Christus hat den ersten Schritt gemacht. Ich erinnere euch an Johannes 15, Vers 16. Ihr habt nicht mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und euch dazu bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibe. Stellt euch das vor, der beste Lehrer kommt und eröffnet die beste Schule und sagt, komm, folge mir nach. Ist das nicht ein gewaltiges Privileg? Ist das nicht ein gewaltiges Privileg? Stellt euch aber jetzt einen vor, der dann sagt, ja, Jesus, das ist schon toll, vielen Dank, aber ich kann nur Montag und Dienstag kommen. Mittwoch, Donnerstag, Freitag und den Rest der Woche braucht mich meine Familie, sorry. Genau das ist die Situation, die hier vorliegt. Stellt euch einen vor, der sagt, der an der Harvard-Universität sich einschreiben lässt und dann aber sagt, bevor es losgeht, ich muss noch sagen, unsere Schule, meine Grundschule, in der ich aufgewachsen bin, die hat jede Woche da so eine Nachhilfestunde, wo ich mithelfe. Ja, sorry, da müsst ihr auf mich verzichten, da bin ich einfach raus. Was wird die Harvard-Universität zu euch sagen? Wenn du hier bei uns sein willst, dann musst du anderen Dingen, die in Konkurrenz treten, absagen. Wenn es der Stundenplan hergibt, meine Güte, aber sobald es in eine Konkurrenz kommt, muss unsere Entscheidung feststehen. Es ist genau dasselbe mit einer Hochzeit. Du stell dir vor, du willst jemanden heiraten und er sagt zu dir, du, ich finde es ganz toll, ich bin gerne mit dir verheiratet, aber ich hoffe, es macht dir nichts aus, da gibt es noch jemand anders in meinem Leben. Was würdet ihr sagen? Naja, man kann ja nicht die ganze Liebe von jemand beanspruchen, oder?
Oh doch, oh doch.
Und das ist ein riesiges Thema, was wir jetzt an dieser Stelle aufmachen könnten, was ich nicht aufmachen will. Es ist das ganze Thema des Götzendienstes. Des Götzendienstes, damit beschäftigt sich doch schon das erste Gebot, oder? Das dem Volk Israel damals gegeben wurde. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Das ist das Erste. Das ist das Hauptgebot. Das ist dasselbe wie das Treueversprechen, das ein Mann seiner Frau gegenüber am Traualtar ablegt. Nichts anderes. Das
zieht sich durch das ganze Alte Testament. Und hier zeigt sich, ihr Lieben, und das ist, was ich behaupten will, was ich betonen will, unser Problem ist gar nicht zu wenig Liebe. Wer von euch liebt sich selbst zu wenig? Wer von euch sagt, warum, Mensch, es fehlt mir immer an der Liebe für mich selbst? Wenn wir ganz ehrlich sind, oder? Wir automatisch lieben wir uns, auch wenn wir mit manchen Dingen vielleicht dann unzufrieden sind, aber wir lieben uns und in aller Regel zu viel. Warum kämpfst du für deine Rechte? Warum sorgst du dich so, dass es dir zuerst gut geht und dann vielleicht jemand anders? Nee, unser Problem ist nicht zu wenig Liebe. Unser Problem, und das habe ich so ein bisschen in den Titel mit reingepackt, falsche und richtige Liebe. Unser Problem ist, dass wir unsere Liebe auf die falschen Dinge oftmals richten, beziehungsweise eine falsche Reihenfolge von diesen Dingen haben. Und eine falsche Reihenfolge von diesen Dingen ist Vater, Mutter, Sohn, Tochter und dann Christus. Aber Jesus beansprucht, unsere erste Liebe zu sein. Er hat den Anspruch auf den ersten Platz. Warum darf er diesen Anspruch haben? Ich finde es interessant, ein Ausleger hat es folgendermaßen beschrieben. Ich versuche genau zuzuhören. Unser Herr beansprucht hier eine Liebe, die stärker ist als die liebsten natürlichen Bindungen. Eine Liebe und Hingabe, wie sie nur einem wahrhaft göttlichen Wesen zukommt. Ich würde sagen, wie sie nur Gott zukommt. Dies ist eine jener außergewöhnlichen Behauptungen, die bei ihm, dem Gottmenschen, ganz einfach, natürlich und unwiderstehlich sind, während sie bei anderen, das heißt bei mir, bei dir, wenn du so etwas sagen würdest, eine extreme Verrücktheit oder unerträgliche Anmaßung wäre. Deswegen ist es so wichtig, habe ich mir versucht, Zeit zu nehmen, euch zu sagen, wir müssen sehen, wen wir hier vor uns haben. Es ist Jesus. Es ist kein Händler. Es ist kein Staubsaugerverkäufer. Es ist kein Lehrer. Es ist kein Pastor oder sonst irgendjemand. Es ist Jesus. Und er verdient die erste Liebe. Er verdient die erste Liebe. Ich möchte euch Mut machen, am Ende der Predigt über zwei Dinge nachzudenken. Erste, welche Stellung nimmt Jesus bei dir ein? Und ich weiß, ihr Lieben, auch wenn wir, das ist das wiederum dasselbe, wenn ich eine Ehe schließe, ja, es ist immer wieder ein Kampf, sich an sein Versprechen zu erinnern, treu zu sein, beständig dabei zu bleiben, ohne Frage. Es ist nicht so ein Selbstläufer. Ich habe es einmal gesagt und dann läuft es. So einfach ist es nicht. Ich weiß, dass auch hier ein Kampf stattfindet. Aber was ist ganz tief in deinem Herzen? Was ist die Grundhaltung, die du hast und die du haben willst? Christus an erster Stelle? Oder an dritter oder an fünfter? Versuch diese Frage für dich zu beantworten, denn Jesus spricht ernste Worte hier. Es ist wichtig. Und das Zweite, ist Nachfolge für dich ein Privileg? Oder ist es für dich eine gönnerhafte Pflicht, die du leistest? Als ob du Jesus einen Gefallen machen würdest damit. Wer es noch ein bisschen übrigens vertiefen will, am Dienstag in der Bibelstunde haben wir die nächste Eigenschaft Gottes, die wir beleuchten wollen. Die Unabhängigkeit Gottes. Jesus lässt sich auf uns ein, nicht weil er uns braucht, sondern weil er es möchte. Weil er das möchte, aber nicht weil er uns braucht. Ist die Nachfolge für dich ein Vorrecht oder ist es ein Opfer, wo du sagst, aber damit sollte Jesus jetzt zufrieden sein.
Ich möchte euch einladen, über das nachzudenken und auch dem Herrn eine Antwort zu geben im Gebet. Ich lade euch ein, aufzustehen. Ihr seid lange gesessen und gemeinsam zu beten, dem Herrn zu antworten. Ich werde das Gebet abschließen. Herzliche Einladung.